Glückshäppchen mit Johannes und Ecki. Erfolgsstrategien für dein Mehr vom Leben.
Glückshäppchen, der Talk, heute mit wieder einem ganz besonderen Gast, von dessen Existenz ich vor ein paar Wochen noch gar nichts wusste. Umso schöner, jetzt taucht er überall in meinem Leben auf. Rainer Maes. Hallo Rainer.
Wunderschönen guten Tag, lieber Ecki.
Wo treffe ich dich gerade? Du bist in Pulheim, richtig?
Nein, in Köln, mitten in Köln.
In Köln. Mhm. Bist du eine kölsche Junge? Darf ich sagen, dass ich eigentlich aus der Nähe von Düsseldorf komme?
Ja, das hast du mir schon erzählt und finde ich cool. Also ich habe ja diese alte Fehde nicht mehr inne, weißt du?
Die gibt's nicht. Ja, ich auch nicht. Rainer, bevor wir darüber reden, wer du bist, möchte ich mal kurz erzählen, wie ich auf dich gekommen bin, wenn ich darf.
Ja, gerne.
Ich habe vor kurzem den wunderbaren jungen Mentalisten Timon Krause entdeckt. Und der hat ein schönes Buch geschrieben, das heißt »Kennen wir uns«. Und am Ende dieses Buches ist ein Interview mit Rainer Maes.
Ich erinnere mich an den Tag, ja.
Irgendein Hund lag im Weg und wollte Gassi gehen. Und du wolltest mit deiner Nachbarin joggen. Das war, glaube ich, irgendwie so der Kati.
Kati, genau, ist richtig, ja.
Und dann dachte ich, Mensch, spannend, was da steht. Ich google mal diesen Rainer Maes. Und dann habe ich diesen Rainer Maes gegoogelt und dann habe ich auf YouTube ein Video-Interview mit dir gefunden, wo du dann erzähltest, ja, vor 20 Jahren habe ich mit Jan Becker zusammengesessen. Ich dachte, oh, der kennt den auch. Ist ja alles eine Suppe. Dann hatte ich dir gerade im Vorgespräch noch erzählt, habe ich dann neulich den Podcast von Alexander Schelle gehört, der dann irgendwie erzählte, er hätte den vor vielen Monaten mal begonnen, damals zusammen mit Rainer Maes und Thomas Heine.
Heine, wie der Dichter Heine, genau.
Und ich dachte schon wieder Rainer Maes. War mein ganzes Leben nicht in meinem Leben und jetzt taucht er überall an jeder Ecke auf. Das muss ja magisch sein. Erzähl doch mal, wer bist denn du?
Von welchem Leben soll ich erzählen, Ecki? Also ich meine, ich habe ja einige. Also nehmen wir mal ein magisches Leben. Also ich habe vor vielen, vielen Jahren angefangen mit der Zauberei. Ganz klassisch so mit einem ganz banalen Trick, den mir ein Kollege damals gezeigt hat. In der Bayerischen Bauakademie, ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal erzählt, und über die Zauberei bin ich zum Mentalzauberer gekommen, davon zum Mentalismus, also zur puristischeren Variante, wie man so schön sagt, und dann relativ früh zur Hypnose. Und das begleitet mich im Grunde jetzt schon über zwei Jahrzehnte.
Du gibst ja selber auch Hypnose-Workshops?
Genau, ja. Wir haben hier eine Hypnoseschule in Köln und ein Teil davon sitzt in Berlin, getrennt der Teil fürs Entertainment und der Teil für Coaching und Selbsthypnose, also alles, was so Therapie- und Coaching-Bereiche angeht.
Was bringt die Hypnose? Was ist so für dich so das Essentielle daran?
Also für mich erstmal Spaß. Mir macht es Spaß, Menschen zu zeigen, was unser Unterbewusstsein kann. Klingt jetzt ganz groß, aber faktisch geht es ja nur darum. Ja? Mir bringt es auch ganz viel zu hören, was Menschen, die beispielsweise bei uns waren, damit nachher anstellen. Im Sinne von im medizinischen Kontext, im Coaching-Kontext, im Entertainment-Kontext. Also was sie damit machen, was die Menschen damit mitgeben. Und das bringt mich zu dem Punkt, der ist wichtig zu erwähnen, dass bei uns, deswegen nennt sich das ja auch Gentleman-Hypnosis und nicht, weil wir irgendwie nur Männer sind, sondern es geht um dieses Be Gentle. Ja, sei anständig, sei respektvoll. Da ist das auch raus entstanden, also geboren aus diesem Grundgedanken, dass man den Menschen draußen wieder zeigt, nee, das ist nicht dieses, du hüpfst als nacktes Huhn über eine Bühne oder um Gottes Willen, ich möchte meinen Willen nicht verlieren oder du weißt, diese Selbstkontrolle nicht verlieren. Sondern das ist einfach ein geiler Moment. Das muss man mal erlebt haben. Du kennst das ja, Ecki, selber auch ganz gut.
Oh ja, ja, ja.
Genau. Das war so die Idee, dass man diese wundervolle Technik, dieses wundervolle Phänomen Hypnose einfach wieder, wie soll man sagen, gesellschaftstauglich macht, ja, und rausholt aus dieser Schmuddel-Vorführecke sozusagen.
Da ist, glaube ich, viel kaputt gemacht worden, deswegen und auch durch viele Filme.
Ja, natürlich. Da gibt es dann diese ganzen Urban Legend. Es gab ja letztens noch diesen Hollywood-Streifen, wie hieß der noch? Hieß der nicht einfach Hypnosis oder so ähnlich? Ich weiß gar nicht mehr, wo es darum geht, dass diese Frau monatelang unter der suggestiven Wirkung dieses Hypnotiseurs gewandelt ist. Und das ist natürlich völliger Quatsch, ja, völliger Unsinn. Und es gab übrigens auch einen Haufen Nachfragen danach. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Hast du da auch?
Was ich generell feststelle, die Leute finden das irgendwie spannend. Irgendwie glauben sie nicht so richtig dran. Und dann manche sind so, das ist ein bisschen wie, weißt du, wie so eine Herde scheuer Tiere, die dann immer so einen halben Schritt nach vorne, dann wieder zurück, ich weiß nicht. Und dann kommen sie doch. Und wollen das Futter haben. Das finde ich halt ganz spannend. Und dieses gesellschaftsfähig machen, finde ich, glaube ich, ist eine ganz, ganz gute Aufgabe, die du dir da auf die Fahne geschrieben hast.
Mhm, das macht auch Spaß. Es ist das, was mich am meisten antreibt, muss ich sagen. Wenn ich sage mich, meine ich natürlich auch den Thomas in Berlin, der das halt wirklich im medizinischen oder beziehungsweise im therapeutischen Kontext lehrt. Und mein Kollege Simon hier in Köln, der selbst eine therapeutische Praxis hat, aber mit mir zusammen hier den Entertainment-Teil macht. Und interessant, um das in einem Satz abzufrühstücken, ist die Tatsache, dass immer mehr, die das auch altruistisch benutzen, sprich also in irgendeiner Form anderen helfen wollen, dass die trotzdem erstmal die Techniken aus dem, nennen wir es jetzt Entertainment-Sektor lernen, um da einfach viel schneller mit ihren Klienten auf den Punkt zu kommen. Also es ist ganz spannend, wie sich das vermischt gerade, was es in den letzten Jahren ja ganz sicher nicht so war oder nicht getan hat, ja.
Ja, also das war, als ich mit Jan Becker gesprochen habe, da hat er ja auch gesagt, er hatte so diese Zweifel, kann er das zum Beispiel auch verbinden mit seiner Magie, nimmt man ihn dann noch ernst? Also es ist ja halt genau diese Diskussion, die wir dann gerade haben. Und ich finde es halt gerade gut, wenn man das vermischt.
Ja, nee, absolut. Und es macht ja auch viel aus. Es ist ja, dient ja dazu, dass du viel schneller, ich nenne das mal, glaubst, was da passiert. Und das braucht es ja, damit du überhaupt mal versinken kannst in diesem ganzen, in diesem Thema oder in diesem Gefühl, wenn wir jetzt Hypnose machen. Das gehört ja einfach dazu. Und ich merke, dass es völlig unabhängig des sozialen Standes immer mehr Interessenten gibt, immer mehr, die dann manchmal auch, sagen wir mal, auf dem Weg zum Klo, nenne ich das immer so schön, ja, so nebenbei fragen, sag mal, kannst du mal, was sie öffentlich nicht tun würden. Also du weißt, was ich meine. So, naja, ich habe das eben bekommen und könntest, ich habe da mal eine Frage, und dann offenbaren sich so die tiefen Gedanken vieler Menschen, von denen man vorher maximal wusste, welche Automarke sie auf dem Hof stehen haben.
Ja, also auch das kenne ich auch, so dieses Flüstern, ne? Oh echt? Kannst du mal kurz mit rauskommen? Ne? Ja. Kann man da auch was machen gegen, was weiß ich, XY? Und dann, ja, das geht. Echt? Kann ich da mal kommen?
Ja, ja, aber du kannst sehen, die Menschen haben, alle irgendwelche Bedürfnisse oder Themen haben die vor allen Dingen. Ja, und ich glaube jetzt gerade nach den letzten 3 Jahren so gesamt, werden Themen, über die man sprechen möchte, immer mehr.
Die Leute warten ja auch, ich sag mal, auf normale Psychotherapieplätze, ja, anderthalb, und schleppen ihren Rucksack mit rum. Ich meine, wir sind die, was habe ich neulich gelesen, die 5. reichste Nation der Welt und haben ganz viele Menschen, guckt auch mal morgens in die Busse und in die Augen der Menschen und schau mal, wie viel gut gelaunte Lächeln die entgegenkommen. Das heißt, viele haben halt gerade im Moment echt einen schweren Rucksack, und das kann ich auch verstehen, das kommt ja alles so Stück für Stück für Stück für Stück, kommt die nächste, in Anführungsstrichen, Katastrophe für viele Leute. Und da ist ja auch, wenn du das vermischt mit irgendwelchen, was weiß ich, Erfahrungen oder irgendwelchen Blockaden, die du in dir hast, dann kann das ja schnell dazu führen, dass du dich so ein bisschen mental bewegungsunfähig machst. Und da finde ich, ist Hypnose eigentlich ein perfekter Weg, neue Wege gehen zu können.
Ja, ich frage mich manchmal, braucht es da überhaupt eine Hypnose? Ja, so schön das ist, so gut das natürlich auch ganz hart gesprochen fürs Geschäft ist. Ich meine, du nennst deinen Podcast ja Glückshäppchen, und ich habe manchmal das Gefühl, ja, dass diese kleinen Glückshäppchen, dass das schon etwas ist, was vielen fehlt. So diese Fähigkeit, einfach mal zu abstrahieren, was ist jetzt so das, was ich tun muss, was ist Business, was ist notwendig und wo suche ich mir diese kleinen Glückshäppchen? Ja, ich kann dir gleich Beispiele nennen, wo ich das versuche, ganz gut zu machen.
Ja. Gerne.
Bewusst so ein bisschen ambivalent, aber ja, und wenn du die Leute anguckst, ja, ach ja, das ist so ein Moment, da würde ich ganz gerne über Führungskräfte und deren Unfähigkeit sprechen, aber das braucht einen eigenen Podcast, glaube ich, oder?
Da sprichst du ein großes Wort gelassen aus. Ich habe neulich bei einer Veranstaltung teilnehmen dürfen, wo ich dachte, sind wir eigentlich echt noch im Mittelalter?
Ja.
Von oben herab. Aber du hast von Führungskräften angefangen, also mach weiter.
Naja, mir fällt halt immer mehr auf. Also wenn ich so meinen beruflichen Werdegang zurückdenke, es sind jetzt auch 3 Jahrzehnte knapp, dann fallen mir nicht viele ein, die ich wirklich ernst nehmen kann. Also es gibt 1, 2, aber dann hört es auch schon auf. Und ich finde, dass wir da so eine große Lücke haben, dass man, ja, sozusagen, glaubst du allen Ernstes, dass den meisten Menschen ihr Job keinen Spaß macht, weil der Job blöd ist? Also das, was sie eigentlich tun sollen? Oder glaubst du, es liegt am Umfeld, ich bleibe mal so ein bisschen bei deinem Grundthema, beim fehlenden Glücksgefühl oder gutem Gefühl. Das reicht ja schon, jemand ein Glücksgefühl hat, ja.
Ich habe neulich gelesen, wer für 200 Euro woanders anfängt zu arbeiten, der verlässt nicht seinen Job, sondern seinen Chef.
Der ist gut, den darf ich mir merken.
Den darfst du dir merken. Das, da finde ich, da ist eine Menge dran. Also ich kann das mal so an zwei Chefs, die so hintereinander in mein Leben traten, im gleichen Unternehmen, festmachen. Der erste hat gesagt, passen Sie auf, das ist das Ziel. Das müssen Sie irgendwie hinkriegen mit Ihrer Truppe.
Mhm.
Und hat mich laufen lassen. Und das war super erfolgreich, weil wir konnten kreativ sein, wir konnten Ideen entwickeln. Er hat auch mal gesagt, findet ihr das wirklich echt? Aber wenn ihr glaubt, dann macht das mal, probier mal. Und das hat halt total befreit. Ne? Das war halt irgendwie, das war ein Prozess, du bist auch, ich sag mal, länger geblieben. Du hast abends in den Staub der Theken, das war in Hannover, nochmal irgendwie neue Ideen gekritzelt.
Mhm.
Und dann ging er und dann kam ein neuer Chef und der hat nicht das Ziel vorgegeben, sondern den Weg. Das machen Sie jetzt so, dann machen Sie das so und dann machen Sie das so. Und damit war puff, alles an Kreativität weg.
Ja.
Witzigerweise auch vieles am Erfolg.
Ja. Ich meine, es fängt ja schon damit an, dass die meisten Führungskräfte, und man muss die einfach benennen, das sind Führungskräfte, ja, Menschen, die Personalverantwortung haben, dass die nicht mehr in der Lage sind, authentisch Rückmeldungen zu geben und und einfach für ein gutes Feeling zu sorgen. Ja, dann kaufen die sich irgendwelche, Motivationsheinis ein, egal jetzt welchem Geschlecht, ja, und dann hörst du dir die an in Meetings und ich denke, kann das einfach nicht mehr ernst nehmen. Ja, wenn man sich dann künstlich für Leistung bedankt und du weißt ganz genau, das steht bei dir auf dem Skript oder das musst du jetzt sagen, weil man so macht, aber in irgendeiner Form ein zwischenmenschliches, das war mal richtig geil, Jungs, das war gut oder wir haben gerade eine Scheißzeit und da müssen wir auch irgendwie durch, Jungs und Mädels und divers und alle, die sich angesprochen fühlen, so, da müssen wir irgendwie durch und das fehlt mir so sehr, weißt du, das ist so dieses, es macht einfach keinen Spaß, dieser lemminghaften Art hinterherrennen zu müssen, weil man ja dafür sein Gehalt am Ende des Monats bekommt. Also ich habe da manchmal wirklich so den Bedarf, Führungskräften das deutlich ins Gesicht zu sagen, aber kannst die ja nicht machen, ständig.
Ja, und weißt du, was ich glaube, was sie treibt? Das ist das kleine Wörtchen Angst.
Meinst du?
Als ich meinen ersten Abteilungsleiterjob im Radio bekam, da wurde ich Leiter der Musikredaktion. Und ich habe mir vorher einen tierischen Kopf gemacht, wie ich meine Autorität unter Beweis stellen kann. Weil ich bin ja jetzt Chef. Und das war wirklich so, wo ich dachte, wow, da musst du gleich mal ganz konsequent, damit die gleich wissen, wer hier der Boss ist.
Oh, okay.
Und dann bin ich an meinem ersten Tag, das war damals in Hannover, bin ich morgens aus dem Ruhrgebiet, da habe ich damals noch gewohnt, dann dahin gefahren und stand gleich in der Autobahnvollsperrung, wie das so ist in NRW. Und es war völlig klar, dass ich gleich an meinem ersten Arbeitstag alles verkacke. Vor allen Dingen einen wichtigen Termin, den wir schon vorher besprochen haben. Dann musste ich halt in meiner Redaktion anrufen und darum bitten, ob die Jungs das nicht oder Mädels das nicht mal eben kurz wuppen können, bis ich dann zu spät komme. Und ich würde mich auch erkenntlich zeigen. Und insofern hat diese Vollsperrung das Gute gehabt, dass ich von Anfang an tatsächlich kollegial sein konnte. Und mit dem Team, das waren glaube ich 8 Leute damals, wir haben super Sachen da entwickelt. Das war richtig cool, das war richtig geil, das hat richtig Spaß gemacht. Aber wäre diese Vollsperrung nicht gewesen, wäre ich wahrscheinlich als scheiß Chef da gestartet.
Ja, guck mal, Glück gehabt im Stau zu stehen. Ja, das ist ja auch mal selten, dass sowas für was gut ist. Hat ja auch was.
Ja, das sind ja die Glückshäppchen. Ne? Manchmal sind es ja so Kleinigkeiten, die wir überhaupt nicht wertschätzen.
Mhm.
Ne? So. Das ist ja, wie du sagst, einfach mal auch mal loben, mal sagen, ist cool, mal sagen, habe ich verbockt. Sorry.
Ja, weißt du, wenn du sagst, so loben und es sagen, es war cool. Ja, das ist im Grunde das, was nachher aus der Trompete rauskommen sollte. Aber die Luft, die man reinpustet, die sollte doch erstmal so aus dem tiefen Bauch kommen. Also die sollte ehrlich sein. Und ich glaube, das fehlt vielen. Und dann, ich hatte letzten Sonntag, hatte ich so ein kleines Erlebnis. Wir waren wandern, einfach mal wieder so ein bisschen den Kopf frei bekommen nach einem 50. Geburtstag am Samstag. So geht man dann sonntags mit Schädel wandern. Und da war ein guter Freund von meiner Lebensgefährtin dabei. Und der erzählte mir, dass er jetzt ganz stolz von seinem Chef einen NLP-Kurs geschenkt bekommen hat. So. Naja, habe ich sowieso meine eigene Meinung drüber, aber anderes Thema. Und er war da, ja, wo, ich dachte mir, wofür? Wofür? Ich habe dann kurz überlegt, ob ich ihn so ein bisschen aufkläre über das Thema NLP, so zumindest meine Meinung sage. Und dann habe ich mir gedacht, nee, komm, ist nur eine Meinung, ist nur meine, gehört nicht hierhin, wenn er jetzt gerade Lust dazu hat. Aber anstatt sich Gedanken darüber zu machen, das ist jetzt ganz pauschal gesprochen und geht nicht nur diesen Kollegen an oder diesen Freund da, anstatt sich mal zu überlegen, was kann ich Mitarbeiter so motivieren, Mitarbeiter in jeglichen Geschlechts, ich muss das immer dazu sagen, ja, ich verliere mich immer ganz schnell in der...
Alles klar, ich schreibe es in die Shownotes.
Du schreibst es in die Shownotes, ja, wunderbar. So, anstatt sich Gedanken zu machen, schickt man jemanden zu einem Kurs How to manipulate, mein Gott, jetzt wollte ich einmal schlau sein, wenn Englisch reden, weißt du. Also wie manipuliere ich jetzt Mitarbeiter auf ganz geschickte Art und Weise? Ich finde das so, das ist so kaputt. Das ist so kaputt, dass man eher Tausende von Euros für solche Kurse bezahlt, anstatt sich zu überlegen, wie kann ich die gleiche Kohle in ein vernünftiges Teambuilding, wenn man schon mit Anglizismen um sich schmeißt, stecken. Ja, und das ist einfach diese Gesellschaft, die glaubt, dass es da irgendwas gibt da draußen. Und das merken wir ja auch bei den Anfragen in unserer Hypnoseschule, was für Ideen Menschen kommen, wofür sie sowas nutzen können. Das ist echt schlimm. Das ist im Grunde die Brücke von Führungskräften, die ja sehr gerne manipulative Techniken lernen wollen, um dann irgendwie ihre Mitarbeiter eigentlich zu übervorteilen, wenn man das mal runterbricht. Ja, und das ist, also liebe Führungskräfte da draußen, das ist ein ganz billiger Weg und da wird euch irgendwann der Blitz beim Scheißen treffen, das verspreche ich euch.
Okay, ich habe auch eine Meinung zu NLP. Du kannst NLP natürlich auch positiv nutzen. In diesem Business-Kontext ist es tatsächlich, es ist oft in Verkaufstrainings, hast du halt also wirklich so Manipulationstechniken, die ja auch, wenn das jemand ungeschickt macht, und das passiert ja dann häufig, wenn du dann mal so 3 Tage NLP gemacht hast, dann fließt du ja auch gleich auf.
Ja, wenn Menschen auf einmal in Loops reden, das meinst du zum Beispiel, ne? Sowas.
Zum Beispiel, ja. Oder wenn die dann das auch hypnotische Sprachmuster nutzen. Ich habe das ja auch mal gelernt und bin dann mit so einem, das heißt Double Bind, ne? Da tust du, als gäbe es nur 2 Alternativen, bin dann mit meiner Tochter beim Abendessen, habe ich gesagt, möchtest du nur die Spülmaschine einräumen oder möchtest du auch dein Zimmer danach noch aufräumen? Dann guckt sie mich an und sagt, du bist doch bescheuert.
Ja, voll ertappt.
Also der hat das voll durchschaut, ja, dass ich da gerade meine tierische Technik anwenden wollte. Ja. Kommen wir nochmal ein bisschen zu dir und deinem Leben. Ich habe ja ein paar Sachen jetzt, also ich habe dich ja jetzt gestalkt und habe den Podcast, die Folge, die du mit Jan gemacht hast, zum Beispiel gehört, toll. War auch, glaube ich, seine erfolgreichste Folge. Und da fand ich ganz, ganz, ganz cool, dass du, im Moment reden ja alle über das innere Kind. Und das, was uns in der Kindheit widerfahren ist, was bei vielen auch durchaus der Fall ist. Du hattest eine objektiv schwere Kindheit, die dir total viel Spaß gemacht hat.
Ja, das ist, so hat das noch niemand ausgedrückt. Das, ich sage immer, ich hatte die geilste Kindheit der Welt. Also meine Kindheit war genau das, was du nur aus Kinderbüchern kennst. Kennst du diese wilden Kerle-Filme?
Einen habe ich mal gesehen.
Ja, die Idee dahinter. Und das war real in meiner Kindheit. Also wirklich, also wir durften leider kein Motorrad fahren, wie die das dürfen in dem Film, aber nicht, Spaß beiseite. Im Grunde hatten wir genau diese Kindheit. Auf dem Land, ja, mit all diesem Blödsinn. Und das war, herrlich war das. Ja, ich weiß, was du ansprichst, natürlich parallel zu der schweren Kindheit, aber ich sehe das einfach nicht so. Ich möchte das auch gar nicht so sehen, weil das würde mir meine schöne Erinnerung so komplett sagen, so überdecken. Das, ja.
Vorstadtkrokodile hieß das in meiner Jugend, die wilden Kerle. Ich muss nur noch mal ganz kurz, ich hatte gerade diesen Switch im Kopf, das war mit Martin Semmelrogge, aber auch mit Fuchsschwanz an einer Zündapp.
Genau, Zündapp, ja, das war meine Zeit, Zündapp, ZS25, ZS25.
Ja, ja, also du hast deine Kindheit genossen, du berichtest halt darüber, dass du irgendjemand in deiner Familie war krank und du hast eine selbstverständliche Art gefunden, damit umzugehen. Das hilft dir wahrscheinlich auch bis heute, ne? Oder? Dass du viele Dinge einfach gelassener wahrnimmst oder nicht bewertest.
Ja, das passt, das trifft es eher. Gelassen bin ich so gar nicht. Ich bin eigentlich so ein hektischer Mensch, weil ich halt sehr schnell in vielen Dingen bin. Aber ich bewerte das gelassener, bewerte viele Dinge gelassener. Also ich, oder anders gesprochen, ich bewerte keine Menschen in aller Regel nicht. Natürlich gibt es da Ausnahmen, machen wir uns nichts vor, aber ich mache keine Klassenunterschiede. Ich habe ein Riesenproblem damit, dass Menschen Klassenunterschiede machen. Das stört mich sehr. Ich habe die tollsten Menschen kennengelernt in den unterschiedlichsten Situationen, also von ganz unten bis ganz oben. Und wenn du da Unterschiede machst, bist du selber schuld. Dann raubst du dir selber oder beraubst du dich selber vieler, vieler cooler Momente, nur weil du vielleicht aufgrund von Äußerlichkeiten, sozialem Status und so weiter einen Bogen um Menschen machst. Und das ist aus meiner Sicht sehr dumm, das zu tun.
Das ist total dumm. Und wenn du das so formulierst, ist es in meiner Welt ja auch so, dass jemand, der dann das wie du so auch so lebt, der ruht ja in sich.
Oh, wenn du jetzt meine Simone fragen würdest, ob ich ruhe.
Also, nein, ich weiß, was du meinst. Du bist natürlich auch so von der Sprache, du bist schnell, ne? Du hast wahrscheinlich 20.000 Ideen gleichzeitig im Kopf. Ich meine mit Ruhen eher so, du weißt, wer du bist, du weißt, wer dieser Rainer ist und du weißt, dass die Welt um dich rum jede Facette annehmen kann, jede Form, jede Farbe annehmen kann. Aber das beeinflusst den Rainer nicht mehr so doll.
Nee, Nee, das stimmt. Das kann man so, siehst du, das habe ich ja schneller geantwortet, als du ausgesprochen hast, wo wir schon wieder bei der Ruhe in mir selbst sind, ja. Nee, ja, das trifft es aber ganz gut. Genau. Das ist mir wichtig, dass ich einfach ja, da für mich so einen gewissen Frieden gefunden habe. Und ja, ich habe so ein bisschen ein Problem damit, wenn man, na, wie soll ich sagen, ja, wenn man bewertet aufgrund, wie drücke ich mir das aus? Menschen bewertet aufgrund ihrer sozialen Herkunft, ihres Bildungsstatus und so weiter. Und das ist wirklich ein Fehler. Und das sieht man ja auch, ohne dass wir jetzt anfangen sollten mit Politik und so weiter. Nur weil jemand ein gewisses Studium hat oder einen gewissen Abschluss, heißt das, es sagt nichts über diesen Menschen, über seine geistige Handlungsfähigkeit, ja, über seinen Charakter. Nichts sagt das aus. Und das sollte man sich manchmal genauer anschauen. Also diese reine Bewertung auf Basis von Noten auf dem Blatt Papier, um das mal metaphorisch zu benutzen, ja, das fällt uns immer mehr auf die Füße in der Gesellschaft. Mein Eindruck zumindest.
Ja, ja. Und also Bewertungen fangen ja im Kleinen an. Ich bin am Wochenende durch so eine kleine niedersächsische wohlhabende Stadt gefahren und habe mir so diese Reihenhausvorgärten angeguckt und habe gedacht, wenn du hier deinen Rasen nicht mähst, dann wirst du irgendwie gelyncht vom Restmob. Ne? Und wenn dein Auto zu klein ist oder zu groß, dann machst du auch was falsch. Also das war so angepasst, ne? So durchgehend angepasst. Mir kam da irgendwie dieser Satz in den Sinn, Leute kaufen sich vom Geld, was sie nicht haben, Dinge, die sie nicht brauchen, um Menschen zu beeindrucken, die sie nicht mögen.
Ja, das ist gut. Ne?
Dieser soziale Zwang, dass du, wenn der Nachbar jetzt irgendwie schon den großen Kombi fährt mit 4 Türen, kann ich jetzt nicht mit meiner alten Möhre, und dann übernimmst du dich vielleicht, um nach außen ein Bild abzugeben und gar nicht so deine Träume einfach mal zu leben oder deine Ideen zu leben. Und deswegen möchte ich jetzt mal auf das Thema kommen, was ich bei dir auch total spannend finde. Hier steht, dass du, warte mal, ich habe ein Zitat.
Ja, schau nach.
Also mit deinem Partner Thomas Heine, dass ihr überall da eure Finger mit oder in vielen Projekten eure Finger im Spiel hat, wenn zum Beispiel Magier neue Tricks brauchen.
Ja, das ist eine ganz große Leidenschaft. Das ist das, was uns schon sehr lange begleitet. Man nennt das ja auf Neudeutsch Consulting, Magical Consulting. Im Grunde schon vor der Hypnose, also Thomas und ich entwickeln seit 2004, ich will es mal ganz runterpressen, Zaubertricks, ja, und im Kontext dieser Zaubertricks ganze Routinen. Routinen sind die tricktechnischen Abläufe, dann Sequenzen, das bedeutet, ich nenne das jetzt mal für die Welt da draußen Theaterstücke, in denen dann tricktechnische Abläufe passieren. Also ich tue so, als ob ich Gedanken lesen kann, und dann ist die Sequenz das Gesamte von A bis Z, von, pass auf Ecki, denk mal an was, und dann geht es bis hin zu ich weiß was. Und die Routine selber ist das, was tricktechnisch darin abläuft. Und sowas entwickeln wir für ganze Theaterstücke, für TV, für alle möglichen Menschen, die in irgendeiner Form in dieser Szene unterwegs sind. Und dann parallel dazu auch die entsprechenden Techniken dafür, also die Hardware. Also ich sitze ganz oft hier und baue Dinge zusammen. Thomas ist derjenige, der das Ganze dann auch nochmal, ich sage mal, akademisch überprüft. Also macht das Sinn? Ist das logisch? Ist das glaubwürdig? Kann man das so machen? Ist das Handling richtig so? Etc. etc. Und genau, das machen wir schon viele Jahre. Also im Grunde sind wir schaffende Betrüger oder schaffen für Betrüger, wenn man so möchte. Natürlich nur im Show-Kontext, ganz klar.
Nennen wir es lieber Illusion, dann ist es schöner.
Ja.
Also ich hatte natürlich auch als Kind einen Zauberkasten und kann auch so 2, 3 in Anführungsstrichen Tricks, also von der technischen Art, und habe auch, das nennen die, glaube ich, immer Gimmicks.
Ja, genau, Gimmicks.
Ne, solche Geschichten, auch so 2, 3 hier in meinem Zimmer. Jan hat gesagt, ich soll damit weitermachen und hat mir auch 2, 3 Sachen gezeigt. Fand ich cool. Aber wie entwickelt man einen Zaubertrick? Wo fängst du an? Was ist denn deine Idee? Oder kommt jemand und sagt, ich möchte, was weiß ich, 2 Kaninchen aus einer Pik 7
zaubern? Thomas würde jetzt sagen, mit Logik. Also wie fängt das an? Es fing damit an, ich habe selber gezaubert, mache ich heute noch, sehr gerne, gerade letztes Wochenende noch. Und dann überlege ich mir kommt eine Idee, welche Illusion ich gerne zeigen möchte. Jetzt in meinem Fall ganz oft halt dieser mentalen Art, also ja, Gedankenlesen, Beeinflussung etc. Und dann muss ich mir überlegen, wie setze ich das um? Wie kann ich aus der normalen Welt, aus unserer normalen Welt, Techniken, Methoden, Möglichkeiten bis hin zu Hightech benutzen, um diese Illusion zu erzeugen? Warum das mir in den Schoß fällt, Eigentlich war das schon die Antwort. Es fällt mir in den Schoß. Ich kann dir gar nicht sagen, warum das so funktioniert. Ich komme aus einer Handwerksfamilie, bin selber eigentlich hauptberuflich im Handwerk noch unterwegs. Aber das fällt mir zu. Mir kommen die Ideen und dann setze ich die um. Thomas bewertet die akademisch. Ich sage deshalb akademisch, weil er schaut, ist das alles so logisch? Macht das Sinn? Ist das ein normaler Ablauf? Weil er nochmal so aus der Vogelperspektive drauf schaut. Und dann ja, kommen mir so die Gedanken, wie ich das umsetzen könnte. Und irgendwann ist das wie ein Kfz-Mechaniker, der hat alles schon mal gesehen. Der hat schon mal eine festsitzende Radmutter gehabt oder, keine Ahnung, irgendeinen Zylinderkopf, wo die Dichtung weggebrannt ist. Und er kennt halt dann grundlegend Methoden, wie er dieses Problem löst. Und jedes Mal gibt es feine, kleine Parameter, die man ändert, um das dann sehr individuell auf das Problem basierend dann nochmal lösen zu können. Das klingt ja sehr akademisch, aber im Grunde bin ich ein alter Spinner. Also eigentlich bin ich ein Spinner. Also man spinnt sich zusammen, wie könnte das sein? Man kennt so ein bisschen Techniken aus allen möglichen Welten. Man hat gute Kontakte, fragt diese Kontakte nach deren Expertise. Ja, schränkt das natürlich ein, damit das gesamte Große nicht klar wird. Trickgeheimnis wäre jetzt da das Stichwort. Und dann bastelt man das zusammen. So wie ein, also ich habe bis heute keine Ahnung, wie es ein Maler schafft, ein schönes Bild zu malen oder ein Pianist, ohne drüber nachzudenken, da irgendwie vernünftig klingende Töne aus dem Klavier zu bekommen. Das für mich wäre genau die gleiche Frage an solche Personen sozusagen. Ja.
Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ey, was für ein geiler Job oder in Anführungsstrichen, was für eine geile Berufung, sowas zu tun. Das hat ja alles, ne? Also das hat ja ein bisschen Technik, wie du das gerade gesagt hast. Das hat irgendwie auch damit zu tun, dass das dramaturgisch irgendwie passt. Also es ist ja auch wie so eine Art Choreografie, die du dann ja wahrscheinlich mitentwickelst dazu, ne? Oder sagst du nur, hier ist die Karte, wenn du drauf pustest, wird auch das Pik 7 eine Kreuz 8?
Nee, diese Dramaturgie, das ist eigentlich der erste Schritt, erstmal zu schauen, wie muss das aussehen, wie soll das wirken, um dann das Ganze oben drauf zu setzen. Das ist im Grunde, du designst ein neues Auto, dann machst du erstmal so eine Skizze, wie geil das aussieht, und dann musst du dich drum kümmern, ist das aerodynamisch, fährt das auch vernünftig, liegt das gut auf der Straße, ist das Interieur irgendwie cool, gemütlich, rückenschonend, such dir was aus. Also dann gehört das alles hinten drauf. So, das ist eigentlich eine schöne Metapher, um das zu beschreiben.
Ja, super. Also ich sehe ja am Anfang Dezember Timon Krause in Hamburg, und da hast du ja mitgeschrieben an der Show. Und wenn du dann, also ich nehme an, ihr übt das dann auch zusammen oder trainiert das zusammen, oder wie ist so ein Prozess, bis das auf die Bühne geht?
Das ist schon ein langer Prozess. Timon ist sehr, sehr fit, was das angeht. Also der ist da sehr selbstständig. Aber heute zum Beispiel habe ich eine Stunde mit ihm telefoniert, ja, im Auto für die nächste Show. Und dann haben wir halt im Grunde erstmal in einer Dreiviertelstunde von dieser Stunde diese Show gesponnen, nur im Kopf, nur so die Ideen, wie die Bilder sein könnten. Da war noch keine Tricktechnik, keine Idee, kein was, wie, welche Personen wo auf der Bühne sind, sondern es ging erstmal nur um den Film. Also wie kann der, was passiert in dem Film? Was passiert in Herr der Ringe, verstehst du? Und wenn man dieses Drehbuch im Kopf hat, die Idee, ich möchte das als Grundthema haben, das muss so laufen, und dann halt, ich kann jetzt nicht vorwegnehmen, ich muss immer aufpassen, weil wir heute gesprochen haben, ja. Und dann überlegen wir uns, okay, macht das überhaupt Sinn? Ist das tricktechnisch umsetzbar? Ist das, ja, in welchem Kontext ist das vielleicht, du weißt ja, die heutige Zeit ist ja alles sehr schwierig, was so Themen, ob das Gendern, wie soll ich sagen, Political Correctness und so weiter angeht, darauf muss es auch nochmal prüfen. Oder nimmt man, oder wie soll man sagen, verstößt man dagegen, um zu polarisieren? Das sind alles Punkte, die damit reinspielen. Und ganz zum Schluss, wie schaffe ich es jetzt, dass du auf dem Haufen Scherben liegst, ohne dass du dich verletzt? Also war da einfach mal so ein fiktives Beispiel.
Und wenn das Ding dann auf die Bühne geht, stehst du dann da mit einem Bierchen ganz hinten im Publikum, guckst dir das an und guckst dir, was keiner sieht gerade.
Ja, Zahlgrün, Weizen. Ja.
Rainer trinkt schon das Bierchen. Also stehst du dann wirklich hinten im Publikum und guckst, wie die Leute reagieren, und bist dann auch ein bisschen stolz, dass das so
geht? Ja, natürlich. Also ich meine, stolz muss in dem Fall natürlich Timon sein, weil er hat natürlich einige Leute, mit denen er arbeitet. Aber ja, wenn Menschen zu uns kommen und sagen, ey, mach mal, oder hast du eine Idee oder hilf uns mal, na klar, gucken wir uns das an. Und das ist auch schön zu sehen, das macht auch richtig Spaß. Ja, mein Sohn ist ja ganz oft als Filmproduzent dabei, also produziert das Ganze nochmal, also für Teaser und Trailer und wie das halt alles heißt, Moodtapes. Und dann schaut man sich nachher nochmal an, dann kommen nochmal Ideen, nochmal Korrekturen zu betreiben. Aber das hat schon Charme, das macht schon Stolz, ja. Vergangene Woche war ich im Moviepark bei unserem lieben Freund Stefan Nölle, Showhypnotiseur, die respektvolle Art, Variante. Und das ist schon schön zu sehen, dass er dann Dinge umsetzt, um das jetzt mal als Beispiel zu nehmen, die man ihm dann beim Abendessen mal reingehämmert hat. Also schon, das macht schon Spaß. Natürlich, du hast ein Ergebnis. Das ist wie der Maler, der irgendwann schaut, wie er die 300 Euro pro Quadratmeter Tapete dann sauber an die Wand geklebt hat. Du siehst ein Ergebnis. Das macht es, glaube ich, aus.
Also ist es so, dass du Glück verspürst, wenn du anderen zu ihrem Erfolg verhilfst, um uns auf das Thema Glück zurückzukommen. Jan Becker hat einen ganz schönen Satz über dich gesagt. Er hat gesagt, Rainer Maes kann fliegen und hat unendlich großen Spaß daran, uns das Fliegen beizubringen. Und das finde ich, das ist ein monsterriesiges Kompliment.
Ja, das war das schönste Quote, was ich je bekommen habe, muss ich sagen. Also es war echt, echt toll, ja. Ja, ob es trifft, musst du Jan fragen, also ob es zutrifft. Aber Jan und ich haben ja auch schon viel, viel zusammengesessen, rumgesponnen. Und das ist genauso dieser Prozess, den man oder den sich jetzt die Hörer vielleicht vorstellen. Ja, man sitzt zusammen, man spinnt, man ist kindisch. Man ist eigentlich kindisch. Ja, man darf wieder Dinge tun, die man sonst in der Welt da draußen so nicht tun dürfte. Ich meine, erzähl mal irgendjemandem, ja, ich habe heute einen neuen Trick entwickelt. Ich kann jetzt eine brennende Zigarette in dein weißes Hemd stecken und die ist weg. Dann hält dich ja jeder normale
Mensch. Das geht.
Ja, das geht. Ja, das war mein erster Trick, Ecki. Mein allererster. Ja.
Wie geht denn das? Ja. Verrat mal kurz. Das, hört keiner zu. Bestimmt.
Das war wirklich so, dass Uwe hieß er, das nennt Magic Max. Er lebt leider nicht mehr. Der hat das bei mir gemacht. Bayerische Bauakademie, haben wir am Anfang ganz kurz drüber gesprochen. Und das hat mich 2 Tage fertig gemacht. Ich, der Übertechniker der Nation, natürlich weiß es nicht, aber so in meinem Kopf weiß. Und dann, ich hatte keine Erklärung für den Blödsinn. Ich hatte das nicht verstanden. Ich hatte ein weißes Hemd an mit so einem hässlich gestickten Firmenlogo auf dem Kragen, ja, wie ich es nie wieder tragen würde. Kennst du?
Mhm.
Genau. Und da verschwand die Zigarette drin, die brennende. Ja, und es ist heute in meiner Show, ich spiele ja noch eine kleine Mentalshow, ist das ein Bestandteil, eine Hommage an den lieben Uwe. Einfach als Dankeschön dafür, dass er mein Leben sehr, sehr stark verändert hat, weil er mir diese Zigarette ins Hemd gedrückt hat. Das hat sehr viel gemacht. Das würden wir heute nicht reden übrigens.
Ja, also dann auch von meiner Seite aus danke an Uwe und dieses Entwickeln und dieses Neugierig, also dieses wieder dieses Kindliche, dieses Kindsein oder dieses Nicht-Erwachsen-Werden, wie auch immer man das betrachtet. Das ist ja auch eine großartige Form von Glück.
Ja, absolut.
Und Erfüllung. Und das gibt ja ganz viel Fülle. Und dieses mehr Spielen, mehr Spielen und mehr Staunen sollten wir alle tun, oder?
Absolut. Und das, glaube ich, hilft auch ganz, ganz vielen im beruflichen Kontext mit Situationen umzugehen, die halt nicht so perfekt sind. Ja, und Situationen ändern sich. Also ich merke das gerade in der Firma, für die ich tätig bin. 2 Jahre in der Corona-Zeit hatten die ein Hoch als Beispiel. Ja, da haben sich gefeiert, was ja auch verständlich ist. Ich kenne natürlich viele Künstler, die hatten genau das Gegenteil, ein totales Down. So, und jetzt, wo es nicht mehr so gut läuft, ist das Geschrei groß und man wundert sich. Und ich denke dann immer, ey, sei doch Kind, sei doch erstmal happy mit dem, wie es gelaufen ist, dass es immer noch gut ist, aber nicht perfekt, ist auch okay. Also sei mal zufrieden so ein bisschen, ja, und verlang nicht immer, dass es höher, schneller weitergeht. Passt das jetzt überhaupt? Aber irgendwie habe ich das ständig im Kopf, dieses nicht vorhandene Glücksgefühl, was da draußen so um sich treibt, weißt du?
Ja, dieses feier dich doch mal für das, was du alles schon geschafft hast. Also das finde ich, das ist so ein einfacher Satz.
Mhm.
Ne? Aber mach doch mal oben zu, lass mal gerade nichts mehr rein in den Kopf, setz dich mal hin in die Ecke und feier dich mal selbst. Feier dich mal für all das, was du getan hast schon an tollen Sachen und für das, was danach kommen wird.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, da müssen wir alle wieder hin. Vor allen Dingen nach den letzten jetzt knapp 3 Jahren. Das ist Zeit, dass wir wieder so ein bisschen entspannter werden.
Ja, dann lass uns entspannt weiter die Welt verzaubern. Du auf deine Art. Noch eine letzte Frage von den vielen Dingen, die du machst. Weil die Frage habe ich heute gestellt bekommen. Und ich hatte eine Antwort, ich bin mal gespannt, welche deine ist. Was ist das von all den Dingen, die du da machst in deinem Leben, was gefällt dir am besten?
Oh, das ist gar nicht so einfache Frage, weil ich ja all den Blödsinn total gerne mache. Ja, ich habe eigentlich gar nicht so mein Liebstes, muss ich sagen.
War genau meine Antwort, genau perfekt, fast 1:1 meine Antwort. Ich habe dann auch irgendwann gesagt, naja, das Schönste ist, dass ich all diese Dinge machen kann.
Ja.
Stell dir mal vor, ich würde nur eine Sache machen, das würde mir nicht reichen, dir wahrscheinlich auch nicht, oder?
Nee, überhaupt nicht. Kennst du Menschen, die du fragst, was machst du so? Ja, ich bin, keine Ahnung, Radiomoderator, um jetzt mal deinen Job zu nehmen. Und dann hast du so ein Hobbys, ja, ich lese gerne. Und dann denke ich mir, aha, gut, man muss jetzt nicht unbedingt definieren, was der Begriff Hobby bedeutet. Aber wenn man so gar nichts sonst im Leben hat, was man gerne macht oder auch noch drüber nachdenken muss, was irgendwie leidenschaftlich ist, dann frage ich mich immer, was ist so, wie läuft das so ab im Kopf, weißt du? Wie viele Glücksgefühle hast du im Leben?
Ja, ich glaube, das sind ganz viele Programmierungen, ne? Du musst das machen, du musst das machen, dann machst du das, dann machst du das und dann machst du das. Und wenn du alt bist, machst du eine Kreuzfahrt.
Ja. Oder ein Segelschein mit Ende 40, ja, genau.
Segelschein mit Ende 40, mhm. Genau. Ja, nein, ich glaube, dass viele auch gut gemeinte Ratschläge von Eltern, Familie, wem auch immer, dafür sorgen, dass viele Leute so in diesem Rhythmus stecken.
Aber wo du gerade sagst, gut gemeine Ratschläge. Ich hatte am Sonntag ein Telefonat mit meinem Onkel, dem Bruder von meinem Vater. Der ist jetzt 72. Die waren 5 Kinder. Und der jüngste Bruder. Und ich habe mit dem die letzten 20 Jahre nicht mehr gesprochen. Es ergab sich nicht, bin weggezogen und wir hatten einfach keinen Kontakt. Also ohne weiteren Grund. Ich habe ihn dann mal ganz kurz vor ein paar Wochen getroffen beim Spazierengehen in meiner alten Heimat. Habe meine Mama besucht und bin spazieren und dann kam er mit dem Mountainbike, haben wir kurz Smalltalk gehalten. Jetzt rief er mich an. Es ging um familiäre Dinge, die geregelt werden müssen. Und irgendwann meinte er zu mir, weißt du, Rainer, ich bin jetzt 72, sagt er. Und der sieht übrigens 20 Jahre jünger aus. Also ist unfassbar, wie fit er noch ist. Und dann meinte er nur zu mir, er wollte mir mal einen guten Ratschlag geben, den er auch seinen beiden Töchtern, also meinen Cousinen, gegeben hat. Dann hat er gemeint, das Leben ist so kurz und er merkt das jetzt, wo er jetzt auf die Uhr guckt und er 72 ist. Und dann sagt er, mach Dinge für dich. Also geh nicht nur arbeiten, seh nicht nur zu, dass du irgendwie deinen normalen Tagesablauf hast, sondern genieß einfach dein Leben. Und es klingt immer wie eine Plattitüde. Aber da ist was dran. Und es war ihm irgendwie total wichtig, jetzt nach über 20 Jahren, die wir uns nicht gehört haben, mir mitzuteilen, Jung, mach, was dir Spaß macht. Und er hatte natürlich auch, er hat meine Nummer gesucht online, hat dann Gentlemans gefunden. Der wusste ja gar nicht, was der einer so alles treibt. Und hat dann erstmal geguckt. Und es war ihm irgendwie ein riesiges Bedürfnis, so auf dem Weg jetzt ins Alter, mir mitzuteilen, als ehemaliger Geschäftsmann, erfolgreich, zu sagen, Junge, mach, was dir Spaß macht. Und das fand ich so, das war so ein ganz besonderer Moment. Ich saß übrigens genau hier, wo ich jetzt sitze, und wir haben telefoniert. Und es war so ein, denke ich mir, warum sagt er mir das jetzt? Es passt natürlich auch gut, weil ich mir ständig Gedanken darum mache, dass ich Dinge machen sollte, die mir Spaß machen und bloß nichts mehr, wo ich mich drüber aufrege. Und naja, ich dachte mir so von so einem 72-Jährigen, der selber auch erfolgreich war im Leben, so ein Rat, ist ja die Frage, wo kommt das her? Hat er das für sich nicht gemacht? Weiß ich nicht, aber ich fand das wertvoll. Ich denke da jetzt seit letzte Woche, wann war das? Das war den Freitag letzte Woche. Denke ich genau über diesen Satz von ihm nach, speziell von meinem Onkel.
Ja. Ja. Also jung, Mädchen, wer auch immer, divers, mach, was dir Spaß macht. Das ist, glaube ich, ein perfektes Schlusswort, ja.
Ja, du merkst es ganz schnell, wenn du irgendjemandem erzählst, also was machst du so? Ja, ich zaubere. Ich sage das immer, weil wenn ich jetzt sage, ich mache Metall oder Mentalismus oder das ist immer zu viel Blabla. Also ich zaubere. So, ah ja, nee, Zauberer, nee. Also dann kommt so eine stereotypische Meinung. Und dann sind die sich auch zu fein dafür. Ich sag das mal so hart, ja, zu fein. So, ey, guck mir, das ist kein Zauberring. Bitte, nee, hier, 5-jährige Tochter, machen wir mit der. So, und dann machst du was, wie jetzt letztes Wochenende wieder passiert, auf dem 50. Geburtstag, liebe Zuhörer, 50 ist die Dame geworden. Und ich habe an dem ganzen Abend einen Haufen Spaß gehabt, einfach kindisch sein zu dürfen. Und die anderen auch. Erwachsene, gestandene Menschen, die mitten im Leben stehen und teilweise auch in einem sehr harten Berufsleben, waren völlig fasziniert davon, dass jetzt auf einmal ein Gegenstand erst an Stelle A war, dann an B, dann ganz weg und dann verwandelt wieder aufgetaucht ist. So, und dann denkst du dir, okay, kannst du auch selber haben, kannst du dir auch mal selber Gedanken drum machen, wie du das jetzt als Metapher für dein Leben benutzt. Aber wenn dich dieser Quatsch, dieser schöne Quatsch, wenn dich das schon so jetzt glücklich macht und so beeindruckt, dann muss man sich fragen, wie verändere ich Dinge in meinem Leben, dass das vielleicht für mich auch magischer wird, ja? Damit ich mehr Glückshäppchen habe. Mir gefällt das so gut mit dem Begriff Glückshäppchen. Ich finde das toll.
Ja, oh, dann müssen wir einer Sabrina danken, die damals auf die Idee gekommen ist.
Sabrina, vielen Dank.
Das mache ich. Rainer, dir auch vielen Dank. Und Jung, mach, was dir Spaß macht.
Ja, werde ich tun. Vielen Dank, Ecki, für die Einladung.
Glückshäppchen mit Johannes und Ecki. Erfolgsstrategien für dein Mehr vom Leben.